Du kennst das. Für jeden verkalkten Warmwasserspeicher gibt's einen Heizungsbauer. Für jeden Schornstein, selbst wenn er noch so alt ist oder stillgelegt, ja, kommt regelmäßig der schwarze Mann mit Hut. Aber für elektrische Anlagen, für Verteilung, die seit über 20 Jahren keiner angefasst hat, kein Mensch zuständig, kein Gesetz, kein Pflichtbesuch. Und in Deutschland, dem Land der VDE und der Normen und der Regeln und Gesetze und Bürokratie, kannst du als Elektriker eine 400-Volt-Anlage abnehmen und dann 30 Jahre einfach vergessen. Hauptsache, der Zähler funkt fleißig ans Finanzamt, beziehungsweise wir können das Ganze abrechnen. Willkommen im Land, wo man sich denkt, wir brauchen keine Wartung, wir haben doch Digitalisierung. Ja, wir haben jetzt bald unsere Faxgeräte aus dem Bundestag raus. Und wenn dann das Licht ausgeht, dann ruft man den Energieversorger oder gleich die Feuerwehr. Ich sag dir was, ohne den Wartungselektriker läuft hier bald vielleicht gar nichts mehr. Keine Ampel, kein Aufzug, kein E-Ladesäulchen für den grünen Gewissenspanzer und auch keine neuen Wohnungen können gebaut werden, welche von links mit Mietendeckeln versehen werden und anschließend automatisch herunterkommen, weil in nichts mehr investiert wird. Aber keiner spricht hier über die Leute, die die Anlage prüfen, Fehler erkennen, den Betrieb sichern. Keine Schlagzeilen, kein Shitstorm, kein Applaus. Und genau deshalb reden wir in dieser Podcast-Folge genau darüber. Und am Ende gibt es wieder, wie immer, ein Zitat, das du bestimmt in deiner Werkstatt aufhängen willst. Ich gebe dir sogar zwei, eins von mir und eins von einer ganz berühmten Person. Also, genau hingehört, es geht um den unsichtbaren Rückgratträger unserer Industriegesellschaft, den Wartungselektriker. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast, vorne mit Giancarlo De Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder das Audio- und Videoformat, um euch die Welt der Elektrotechnik näher zu bringen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der elektrischen Leistung und der elektrischen Arbeit, über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise bei euch zu Hause im Haushalt, im Betrieb, in der Industrie, aber auch beim Kunden im Handwerk. Und heute sprechen wir über eine Spezies, die in keinem Lehrbuch vorkommt, aber bei jedem Stromausfall plötzlich systemrelevant wird. Der Wartungselektriker. Wer es noch nicht gehört hat, ich lasse es mir gerne patentieren. Diese Folge wird keine Lobeshymne, sondern eher einen Weckruf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich möchte euch auch schon irgendwo unterhalten, ja, aber ich möchte auch die Ernsthaftigkeit dessen, was diese Person, diese Fachkraft hier ausstrahlt, macht, einfach mal hervorstellen, ja. Und wir sprechen nämlich heute über sowas wie, was ist ein Wartungselektriker eigentlich, also die Grundidee dahinter, was macht er, also warum sollte es ihn geben, warum muss es ihn geben und warum ihn keiner so nennt, wie du selbst zum unsichtbaren Rückgrat deines Betriebs werden kannst, das geht nämlich ganz, ganz schnell. Und was das alles mit Prüfnormen und ja auch teilweise politischen Blindflügen zu tun hat. Ja, also kein Spaß. Also die Sache ist, ich bin auf diese Folge auch so gekommen. Ich hatte mit Gerhard Arzberger, hatte ich auch mal so ein paar private Gespräche oder auch mit den anderen Elektro-Influencern, den E-Fluencern. Und da kam dann das Thema auch mal auf. Ja, wir haben uns drüber unterhalten. Hey, guck mal, ja, gibt es so einen Kollegen eigentlich? Dann sagte der ein oder andere, ich würde es nicht machen wollen, ja, weil wir haben auch mit Kunden zu tun, wo du dir das ein oder andere anhören kannst, wo du so denkst, das ist eine Respektlosigkeit. Also man denkt ja immer, ey, wenn ich das erzähle, ich bin gut drauf oder im Handwerk kann man gut Geld verdienen. Es ist immer eine Seite derselben Medaille. Ja, also auf der einen Seite das Geld verdienen, die schönen Zeiten, die schönen Aufträge, auf der anderen Seite dieses, du wirst nachts angerufen, du hast dann den Stress, du hast vielleicht verärgerte Kunden, du hast Kunden, die dir auf den Sack gehen. Und diese Folge, ganz ehrlich, wieder ganz unverblümt. Ja, wenn du in der Ausbildung bist, eine Technikerschule machst, eine Meisterschule, dann ist diese Folge Gold wert. Denn Wartung, das wird nicht gelehrt, aber ständig von dir verlangt. Und wenn du schon arbeitest, dann sei mal ehrlich. Also wenn du gerade wirklich am Arbeiten bist, nicht gerade jetzt per se jetzt gerade auf Baustelle und hörst meinen Podcast, sondern du bist im Saft, du bist am Arbeiten. Wann hast du zuletzt mal einen Verteiler geöffnet, der wirklich in Ordnung war? Ganz genau. Und genau deshalb reden wir jetzt mal Klartext. Ja, also keine ideologischen Luftblasen, kein Gender-Klimbim, sondern echte Handwerkerfragen. Nämlich sowas wie, wer prüft's, wer haftet, wer macht's und was darf's kosten? Und da steige ich ganz schnieke mal zur ersten Quelle hier links von mir. Und zwar Schornsteinfeger, Kosten und Aufgaben, ja. Denn ich möchte ganz gerne erstmal bei den anderen anfangen, die, wo es schon gibt, ja. Du kennst es, ja. Einmal im Jahr steht dann plötzlich so ein Mann mit schwarzer Kleidung und Zylinder vor deiner Tür, ja. Und nein, es ist nicht Rich Uncle Pennybags, also der Monopoly-Mann. Es ist auch kein Zauberer, der dann irgendwie einen Karnickel aus dem Hut zaubert, sondern es ist der gute Schornsteinfeger, ja. Und der muss laut Gesetz kommen. Ja, egal, ob du willst oder nicht. Und wie schon gesagt, ob du deinen Schornstein oder deinen Kamin nur zur Zierde hast oder ob du ihn wirklich noch benutzt, dann diese Sache mit den Öfen, ja, wo dann gesagt wird, ey, ihr müsst die rausmachen wegen CO2 und so weiter, wo dann, du kannst da Filter reinbauen, ihr wisst alles, es ist Schikane, aber es ist ja auch egal. Darüber wollen wir nicht reden. Die Schornsteinfeger sind wichtig, keine Frage. Der prüft, kehrt, misst, und am Ende kassiert er. Ja, das sind im Prinzip seine Aufgaben, wenn man so möchte, mal so ganz runtergebrochen. Ich will den Beruf jetzt nicht schlecht machen, ja. Elektriker sind die Besten, aber ihr wisst Bescheid, ja. So, durchschnittlich kostet aber so einer, und das habe ich hier in Quelle 1 mal, ja, Arbeitswert 10,0 kosten circa 12 Euro. Also der kostet so im Schnitt so 120 bis 250 Euro pro Besuch. Also je nach Region Aufwand und ob du zu freundlich guten Tag sagst, ja, kostet er dich zwischen 120 und 250 Euro. Ja, könnt ihr gerne in Quelle 1 mal nachlesen. So, dann haben wir natürlich die zweite Art Kollegen, die bei euch vorbeischauen. Ja, da habe ich die Quelle 2 für euch. Ja, der Anlagenmechaniker. Auch sehr, sehr wichtige Leute, sehr, sehr wichtige Damen und Herren. Ich habe eine Dame, die hat es richtig drauf, gute Azubine, die wird eine gute Heizungsbauerin. Und der deine Gastherme, Ölheizung, Wärmepumpe regelmäßig wartet, ist wichtig. Ja? Der macht das nicht aus Spaß, sondern weil es einmal in der ENEV oder in der GEG und dem Herstellerangaben so drinsteht. Nein, der macht das auch alle 12 bis 24 Monate. Da muss geprüft werden, das ist dieses Prüfintervall. Der macht dann sowas wie Brennerdüse, Pumpendruck, Abgaswerte, Filtertausch. Gegebenenfalls, wenn er eine gute Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten ist, guckt da auch nochmal nach Anschlusskabel. Wer weiß, ob da nicht irgendwo mal was angeknabbert wurde von der Katze oder dem Hund oder wer weiß was. Ja, aber am Ende fragst du dich ja nur, wenn die Heizung weiterläuft, wie sie läuft, was kostet der Spaß? Da kannst du schon mal so rechnen mit 100 bis 300 Euro. Also locker mal, ja. Die Wärmepumpe geht 100 bis 200 Euro, habe ich hier. Biomasseheizung 200 bis 400 Euro, das ist schon so die S-Klasse. So eine Ölheizung 150 bis 300 und die Gastherme 150 bis 200 Euro, ja. Für einen kurzen Blick und ein bisschen Reinigungsspray. Wir wissen, es ist mehr, aber ne, klar, wird mal eine Elektrode getauscht. Ölfilter und so weiter. Der Kollege ist da auch, je nachdem, ob er jetzt pauschal kommt oder ob er jetzt kommt so mit Druck. Ja, wenn er einen habt, so, wo er weiß, okay, der kassiert jetzt diese Kohle hier fest, der kann sich die Zeit nehmen, den könnte auch ein paar Fragen stellen. So ein Heizungsbauer ist in der Regel, wenn er gut drauf ist, erklärt er euch mal auch mal was. Ja, Winter-Sommerzeit umstellen und so weiter, war bei mir in den Wohnungen immer so, dass ich mir das habe sagen lassen. Ich war auch der Hausmeister. Aber mal ganz ehrlich, ich habe in einer Heizungsfirma gearbeitet und ganz kurzer Disclaimer hier, ihr müsst euch das so denken, ihr habt bei so einer Heizung, die läuft die ganze Zeit, das ganze Jahr über, die läuft. Da siehst du den Kilometerstand wie bei einem Auto leider nicht. So, und wenn du jetzt so ein Auto hast, da guckst du den Kilometerstand an und guckst da 10.000, 15.000, 70.000, 80.000. Oh ja, jetzt müsst ihr mal wieder einen Ölwechsel nach 15.000 haben, beziehungsweise nach 2-3 Jahren. So, je nach Modell. So, da weißt du das. Dann gibst du das Auto weg, du denkst dir auch so, oh, das Auto, das gibt mir gut, hier mit einem warmen Poppes nach in der Arbeit oder das leistet mir so gute Dienste beim Einkaufen. Aber was mit der Heizung, Leute? Die Heizung läuft auch die ganze Zeit. Die Heizung gibt dir auch einen warmen Poppes. Die Heizung sieht auch zu, dass dir nicht die Bude kaputt friert. Ja, und deswegen seid da so ein bisschen dankbarer bei den Anlagenmechanikern. Shoutout, jetzt habt ihr das auch von mir gehört. Die Heizungsbauer, die meinen Podcast hören, ihr Leute, das war für euch. So, auf jeden Fall. Jetzt natürlich die Frage, was ist jetzt mit deiner elektrischen Anlage? Weil mit deiner Unterverteilung, deiner Wallbox, deine PV-Anlage mit 600 Volt Gleichspannung, deine Herdleitung, deine Werkstattdose und all den anderen Elektrogeräten in deinem Haus, was ist denn jetzt eigentlich damit? Weil ich meine, Schornstein, okay, Heizung, okay, aber Elektrogeräte ohne Strom funktioniert nichts. Es ist einfach so. So, also, dann fragst du dich, ja, okay, wann war da der letzte Pflichtbesuch? Richtig, noch nie. So, keine Pflicht, also auch keine Erinnerung, kein QR-Code auf dem Briefkasten, kein Erinnerungsschreiben, keine SMS, kein automatisches Abbuchen wie bei der Kfz-Steuer, gar nichts. Ja, da kommt einfach nicht. So, und dabei ist ja Strom kein Witz. Strom sieht man nicht, man riecht ihn nicht, man hört ihn nicht, der brennt nicht, außer wenn es zu spät ist. Was ist denn, wenn du jetzt beispielsweise einen Fehler im Schutzleiter hast, ein FI nicht auslöst, ein defekter Leiter, der sich langsam einbrennt? Ja, das ist kein CO2-Problem, das ist ein Brand, im schlimmsten Fall ein Todesfall und natürlich auch ein Versicherungsskandal. Also im Prinzip ist es ja auch so, das ist, bei wie vielen Sachen ist es? Das hätten sie doch sehen müssen, das war doch abzusehen. Ja, und bei der Elektrik, da fragt keiner nach. Ja, da ist es dann einfach so. Wie schon gesagt, der nicht auslösende FI. Da steht ja drauf, wer hat sein FI in der Wohnung nach 6 Monaten mal gedrückt? Wer macht es? Alle halbe Jahr. Auf Baustelle machst du es täglich. Die Elektriker, die arbeiten, natürlich. Aber du zu Hause, hast du ein FI gedrückt nach 6 Monaten? Solltest du machen. Ja, nur um die Mechanik noch zu testen. Weil wenn du dann drückst und da passiert gar nichts, Leute, dann könnt ihr an der Steckdose hängen, wie ihr wollt. Der FI, den juckt es gar nicht. Ihr seid tot, haha, die Kohle, die ihr euch da gespart habt, viel Spaß. Es ist wie bei den Pharaonen, ihr könnt nichts mitnehmen. Ja? Also, warum gibt es jetzt keinen Wartungselektriker mit Pflichtintervall? Und ganz einfach ist es wegen Politik. Das ist einfach so. Also, weil Wartung kein Wahlkampfthema ist, das wirklich sexy ist. Wenn ein Politiker sagt, ey, wir müssten mal einen Wartungselektriker, wir müssten das mal alle Jahr, müssten wir das prüfen lassen. Die Vernünftigen würden sagen, stimmt, der ein oder andere würde aber, oder viele, 80-90% würden sagen, locker, hey Kollege, wer bezahlt denn den? Also ich bezahle den nicht. Ja, da ist schon der Punkt, ja, die Kosten. Es ist im Prinzip aber wie bei einem Auto, wenn du zur Inspektion gehst. Du gehst einmal im Jahr, gehst zur Inspektion, Pollenfilter, guckt alles nach bei deinem Auto, wie es, vielleicht hast du irgendwie, bist du mal irgendwo drüber gefahren, hast eine Schiefstellung, brauchst eine neue Auswuchtung von den Reifen etc. Das sind so Kleinigkeiten, dann kostet dich das im ersten Moment was, ja, aber auf lange Sicht fährst du das Auto länger, du hast länger was davon. Wenn du das bei der Elektrik machen würdest, ey, geil, guck doch mal, du könntest doch dann die ganze Installation, müsstest du nicht rausreißen, deine Bude wird dir nicht abfackeln oder im schlimmsten Fall, wenn du nicht zu Hause bist, Familie ist zu Hause, du kommst nach Hause und siehst keinen mehr von denen. Das will ich keinem wünschen. Deswegen, wie gesagt, es ist aber leider nicht schön als Wahlkampfthema, das genauso zu nennen. Ja? Es gibt keine Lobby für Leute mit Schraubendreher statt Doktortitel und niemand fragt, was darf es denn kosten, gnädige Frau? Ja, weil genau das ist ja meistens der Punkt, das entscheidet sich zwischen Daumen und Zeigefinger. Also was macht jetzt aber so ein Wartungselektriker wirklich? Also wir haben jetzt geklärt, okay, es sollte den geben, warum es den nicht gibt, aber ich möchte euch einfach mal wirklich aufs Brot schmieren, okay, was macht der? Und dann checkt der erstmal, okay, den sollte es geben, den muss es geben und vielleicht bist du der Nächste, pass auf. Du fragst dich nämlich auch vielleicht, ja, aber der Wartungselektriker, was macht der denn jetzt anders, wie zum Beispiel, kommen wir gleich zu, der DGUV-Prüfer, ja? Und das sage ich dir. Der Wartungselektriker ist nämlich der Mann, der nicht gefragt wird, wenn alles läuft, aber den jeder anschreit, wenn es irgendwann nicht mehr läuft. Den kennt ihr bestimmt auch, ja? Ihr könnt 100-mal was richtig machen, aber wenn ihr einmal was falsch macht, dann werdet ihr darauf festgenagelt. Und Entschuldigung. Das macht er, oder das, was er macht, steht nicht auf Instagram, sondern in der VDE und im Prüfbericht. Und natürlich auch im Protokoll und dass du nach dem Brand auch brauchst, um deine Versicherung zu retten. So, und jetzt habe ich mal die Quelle 3 für dich aufgerufen. Denn, das ist jetzt ganz wichtig, dieser Punkt hier. Und zwar gibt es ja schon diese, wie ich schon gerade angedeutet habe, diese DGUV oder VDE 0101-702er Prüfung. Ja. Es gibt also schon welche, die regelmäßig durch Betriebe marschieren, schwarze Koffer, graue Blick, Klebeetiketten mit geprüft bis, ja, diese TÜV-Aufkleber. Ja, und die machen diese DGUV V3-Prüfung nach VDE 0701-702. Warum es diese VDE beide sind, ja, kurzer Disclaimer an der Stelle, habe ich mal in einem Video geklärt, ja, zur Meisterprüfung, da ist nämlich die 0701er und die 702er, warum man gesagt hat, die packt man zusammen, ja, die eine geklärt, die andere geklärt, das sind nämlich zwei Stück, zwei unterschiedliche, aber vom Kern her wollen die irgendwo das Gleiche, nicht dasselbe, dasselbe gibt es nur einmal, aber dieser Kollege von der DGUV-Prüfung 0701, 702, der machte Geräteprüfung. So, also Kaffeemaschine, Drucker, Bohrmaschine, 230 Volt Verlängerung, sogar der Wasserkocher vom Chef, alles wird geprüft, was einen Stecker hat. So, und die Jungs und Mädels, die machen dabei eine Sichtprüfung, Schutzleiter, Isolations- und Abnahmemessung, dann machen sie noch Schutzleiterstrom und quittieren es dir dann mit einem Prüfplakette und Prüfprotokoll. So. Das ist das, was die schon machen. Die gibt es ja schon. Und auch die kommen, zumindest bei öffentlichen Gebäuden, in Firmen ist es auch wieder Eigenverantwortung. Heißt also, wenn euer Gerät, also auch selbst euer Monitor, überall wo ein Stecker dran ist, wenn das in Flammen aufgeht, ihr kriegt einen Schaden davon. Dann wird erstmal gefragt, ja, wann wurden die denn das letzte Mal geprüft? Und wenn euer Chef dann keine vernünftige Antwort hat, dann wollt ihr nicht in seine Haut stecken. Und wir kommen gleich auch hier auf die Kosten noch zu sprechen. Aber, wie gesagt, diesen Kollegen gibt es und er kommt in öffentliche Gebäude. Und da ist es, glaube ich, sogar Pflicht mittlerweile. Also bei unserer Schule, alle 2 Jahre, der Kollege kommt vorbei, macht sich mal so 2-3 Tage in einem Räumchen breit und misst dann schön eine Messung nach der anderen durch. Kleber drauf, fertig. Oft sind es welche, die Umschulung machen. Das sind jetzt nicht irgendwie Elektrofachkräfte per se, sondern eher Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeiten. Und auch die sind ja diejenigen, die dann in dem Betrieb diese Messung dann machen dürfen. Deswegen gar nicht so schlecht, diesen Lehrgang zu machen. Kostet ein bisschen Geld, aber im Endeffekt spart ihr euch einiges. Denn zu den Kosten, da komme ich jetzt gleich mal zu. Und zwar, der Kollege, wir haben jetzt verstanden von der DGUV-Prüfung, Wiederholungsprüfung, der ist wichtig, ja, sinnvoll auf jeden Fall. Die Kosten, die habe ich für euch rausgesucht. Für bewegliche Geräte belaufen sich die Kosten in der Regel auf 3,75 Euro bis 7,90 Euro pro Gerät. Bei komplexen Maschinen kann es schon mal rauslaufen bis auf 722 Euro pro Gerät, also zwischen 40 und 222 Euro, abhängig von der Maschinengröße und der Komplexität. Ja? Und für die Installationsprüfung ist die Preisspanne beträchtlich und liegt je nach Alter, Bauart und Anzahl der Stromkreise zwischen 100 und 500 Euro. So viel in Quelle 4, könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Also, je nachdem, wie alt und wie viele Stromkreise, durchschnittlich sind so 12 Euro pro Stromkreis netto. Ja, wenn man überlegt, 3,75 Euro pro Gerät, 7,90 Euro, macht man.
Und jetzt folgt Werbung.
Als jemand, der sein Leben mit Strom verbringt, sei es auf Baustelle, im Schaltschrank oder im Klassenzimmer, da weiß ich haargenau, wo mein Strom hinfließt und welche Wirkung er hat. Aber was ich mich auch frage ist, wo fließt eigentlich mein Geld hin und welche Wirkung hat es? Und ehrlich gesagt, ich bin ein Fan von Dingen, die man anfassen kann und die Sinn machen. Und genau deshalb finde ich das Modell von Procon ziemlich spannend. Das ist eine Energiegenossenschaft mit über 40.000 Mitgliedern. Die bauen Windparks, Photovoltaikanlagen und auch Speicher. Und du weißt, Giancarlo the Teacher ist bekennender Fan von PV- und Speichertechnologien. Wenn du hier also Mitglied wirst, investierst du direkt in neue Anlagen, also nicht in irgendeine Bank oder einen Fonds, sondern in echten, sauberen Strom. Und das Beste ist, du bekommst im Idealfall eine jährliche Dividende.
zwischen 3% und 5%, natürlich je nachdem, wie es läuft. Klar, das Ganze ist keine Garantie, aber wenn ich mir anschaue, was mein Geld auf dem Konto macht, sprich nur chillen, aber nichts erwirtschaften, zumindest nicht für mich, da denke ich mir, dass das schon Sinn macht. Und ganz ehrlich, das Modell von Procon ist transparent, fair und vor allem nachvollziehbar. Wenn du also Lust hast, dein Geld sinnvoll einzusetzen für mehr sauberen Strom in Deutschland, dann schau direkt bei Procon mal vorbei. Und falls du noch nach einer sinnvollen Geschenkidee suchst, so ein Anteil eignet sich auch super zum Verschenken. Perfekt für alle, die was mit Zukunft wollen, statt mit Plastikverpackung. Den Link findest du in den Shownotes. Du kannst dich dann ganz in Ruhe informieren oder direkt Mitglied werden.
Werbung Ende. Jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge.
Mal mit 8 Euro rund und dann sagt man, man hat hier 10, 20 Geräte, okay, dann sind es halt 160 Euro nur für die Prüfung, dann ist es so, dann hast du das aber sicher. Ich wollte nicht in deiner Haut stecken, wenn A, einer einen Stromschlag kriegt, B, das Gerät überhaupt nicht mehr per se verwendet werden darf, weil kaputt eigentlich oder demnächst fliegt es dir um die Ohren und dann macht es noch mehr kaputt, was dahinter hängt. Und C, ist es auch, wie gesagt, diese Sicherheitsgeschichte, ja, also für dich selber, versicherungstechnisch und so weiter, dann wird es nämlich richtig teuer. Ja? Aber wir müssen jetzt gerade abgrenzen. Dieser DGUV-Mann ist nicht der Wartungselektriker. Also das ist nicht das, worüber ich hier heute mit dir spreche. Ja? Und der ein oder andere von euch stellt sich jetzt doch bestimmt noch die Frage, ja, aber wenn die ortsfeste Anlage doch auch geprüft wird, wie gerade schon gesagt, mit dem Preis, hey, passt doch, ja, machst einen 100er oder zwischen, was waren es, 100 und 500 Euro, wird doch auch geprüft. Ist das nicht auch schon Wartung? Nein, ist es nicht. Klar, es gibt die DGUV-Prüfer und ja, die messen auch ortsfeste Anlagen nach VDE 0105-100, also die Wiederholungsprüfung, ganz wichtige VDE-Norm für diese Podcast-Folge. Aber das ist eine Momentaufnahme, ja. Das ist wie ein Selfie vorm Schaltschrank, also keine Langzeittherapie. Du kannst ein Selfie vorm Schaltschrank machen, sieht jetzt cool aus und wenn gleich das Ganze brennt, ja, dann bringt dir das Selfie auch nichts, ja. Ein Wartungselektriker, das ist kein Prüfdienstleister. Das sind Sicherheitsingenieure im Blaumann, wenn man so möchte. Ja? Die erkennen nicht nur Fehler, sie verhindern, dass sie überhaupt passieren. Und das ist das Wichtige. Ja? Also kommen wir jetzt zu den Aufgaben von so einem Wartungselektriker. Da habe ich dir das Ganze mal in so einem Überblick in Quelle 5. Ja? Die DIN VDE 0105-100. Ja, und ein kurzes Wort zur Normlage, damit niemand denkt, wir bauen hier irgendwelche Luftschlösser auf. Der Wartungselektriker, der hat klare Vorgaben. Ja, das heißt, seine Bibel ist die VDE 0105-100, die den sicheren Betrieb und die wiederkehrende Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen regelt. Also besichtigen, messen, erproben, Dokumentation, alles inklusive. Aber je nach Einsatz muss er auch andere Normen drauf haben, dieser Wartungselektriker. Und da steckt ganz klar auch wieder diese VDE 0701-702. Habe ich den Quelle 6 reingepackt. Dazu auch die EN 60204-1 beziehungsweise die VDE 0113-1. Dazu habe ich, glaube ich, auch mal in der Meisterprüfung, Meisterschule in meiner Playlist ein Video gemacht. Also für die elektrische Ausrüstung von Maschinen, Sicherheit, Funktion, Wartbarkeit, inklusive Kapitel 18, Prüfungspaket. Ja, also das gehört auch noch mit zu diesem Wartungselektriker. Und die gerade angesprochene 0701-0702er-Prüfung, also wenn es um ortsveränderliche Geräte geht, Reparaturprüfung, Wiederholungsprüfung, ja, der Toaster und die Bohrmaschine gehören dazu, aber eben nicht zum Hauptjob von diesem Wartungselektriker. Da muss man jetzt unterscheiden. Ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen verwirrend, aber du hast einmal den für die Geräte mit Stecker und dann hast du einmal den Wartungselektriker. Das sind zwei Paar Schuhe. Nur, dass wir da uns klar sind. Aber beide können den Job vom anderen mal mitmachen. Heißt aber nicht, dass die dann nominal dann auch dafür stehen. Deswegen gibt es zwei. Und mit diesem Normset ist der Wartungselektriker eben nicht nur Prüfer, er ist im Prinzip am Ende der Schutzengel im Blaumann, der nicht nur checkt, sondern wie schon gesagt, er beugt vor. Okay. In Quelle 7 habe ich euch mein Lieblingsprotokoll reingepackt. Das findest du wenn du das Ganze googelst, ja, googelst dann Messprotokoll Elektrotechnik, und dann findest du das als ausfüllbare PDF. Würde ich jedem Azubi empfehlen, sich das zu ziehen, weil dann könnt ihr nämlich das Ganze A, könnt ihr euch das mehrfach ausdrucken, B, könnt ihr das Ding aber auch am Rechner ausfüllen, während ihr eine Messung macht und dann könnt ihr das gleich ausgedruckt abgeben, fertig, nur noch Unterschrift drunter und dann habt ihr das Ganze, ja, nur mal so. So, gehen wir das Ganze nochmal kurz durch. Also wir haben ja hier auch bei diesem Prüfprotokoll, ja, ich mach's mal ein bisschen größer. Und zwar haben wir als erstes natürlich, macht der Wartungselektriker das Besichtigen. Ja, also du kommst in eine Anlage, sieht irgendwie alles okay aus, ja, aber ein echter Wartungselektriker, der schaut natürlich genauer hin. Der schaut nach der Leitungsführung, der schaut, ob Überlastungen sichtbar sind. Ist die UV beschriftet oder irgendwie so nur so ein Lost Place in Hager-Optik? Thermische Spuren an LS-Schaltern, locker sitzende N- oder PE-Schienen. Oder das im Prinzip kannst du dir so eine Besichtigung vorstellen, wie bei der Freundin, die sagt, ich bin nicht sauer. Ja, und ihr wisst ganz genau, der Schein trügt. Ja? Und du weißt, da stimmt irgendwas nicht. So, und so könnt ihr euch das mit der Anlage auch vorstellen. Ihr guckt euch das an und sagt euch, oh, sieht doch ganz gut aus. Oh, ich gehe wieder. Ja, genau. Deine Haut möchte ich nicht stecken. Und dann habt ihr natürlich bei dem Prüfprotokoll auch nochmal so ein paar andere Besichtigungspunkte. Wichtig bei dem Prüfprotokoll möchte ich noch sagen, ihr müsst nicht alles mit in Ordnung, nicht in Ordnung, weil wenn irgendwelche Punkte nicht für euch gelten, wie zum Beispiel hier Zugänglichkeit der Betriebsmittel oder Hauptpotenzialausgleich, zusätzlicher örtlicher Potenzialausgleich, das besichtigst du ja auch. Wenn der nicht da ist, dann lässt du das weg. Nur mal so. Okay, dann kommen wir schon zum Messen. Ich mache immer gerne das Messen zuerst, dann das Erproben. Macht für mich auch einfach mehr Sinn. So habe ich es auch in der Ausbildung schon vor über 10 Jahren gelernt. Also, das Messgerät rausgeholt und dann geht's los. Ja, du misst die Durchgängigkeit vom Schutzleiter, Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, Fehlerspannung, Berührungsspannung. Du machst RCD-Auslösezeit, Auslösestrom. Ja, also du schaust wirklich alle Messungen durch bei der Wiederholungsprüfung. Du musst natürlich auch dann bei dem Prüfprotokoll oben, machst du auch das Kreuzchen bei DIN VDE 0105. Du kannst auch nach DGUV-Vorschrift 3 mit dem Prüfprotokoll prüfen, dann machst du da das Kreuzchen. VD 0100-600 ist nur für Neuanlagen, denk dran. So, okay, dann hast du die Messungen gemacht, ja. Hast überall gemessen, Schleifenimpedanz, ISO-Widerstand, Durchgängigkeit, Schutzleiter, Fehlerspannung, Berührungsspannung, RCD-Auslösezeit, Auslösestrom. Okay, das passt jetzt alles. Dann kommt als drittes das Erproben. Denn nicht alles, was funktioniert, ist auch sicher. So, und da kommt natürlich als allererstes Funktionstest von zum Beispiel dem FI. Ja, also Testtaste gedrückt, weil kann ja sein. Normalerweise, klar, ich könnte das Ganze jetzt unter Spannung setzen, könnte erst die Taste drücken und dann die Messungen machen. Testtaste funktioniert, Messungen passen nicht. Es muss beides passen. So, okay. Dann natürlich auch die Not ausprüfen, die LS mal prüfen, Sicherheitsfunktion aktiv auslösen, zum Beispiel mit Maschinen, ja. Denn nur drücken bringt nichts. Ohne Messung ist wie Bankdrücken ohne Gewicht, sieht gut aus, bringt aber nichts. Ja, deswegen das auch gemacht. Also das Ganze, alles Sicherheitsrelevante an diesen Anlagen dann mal erprobt. So, und dann als letztes kommt der Teil, den alle ganz, ganz ätzend finden. Da kommt nämlich dann die Dokumentation. Und wenn du so ein Prüfprotokoll hast, dann ist das ja so easy. Einfach ausgefüllt, machst eine Unterschrift rein. Wenn du einen Mangel festgestellt hast, ganz wichtig, dann auf jeden Fall eintragen. Wer schreibt, der bleibt. Wenn ihr was festgestellt habt bei der Messung, die Messung passt nicht, brecht ihr ab. Entweder wird nachgebessert, ihr sagt das dem Kunden, ihr Kollege, da passt was nicht. Entweder gibt es eine Möglichkeit, das auszubessern oder neue Anlage. Aber ihr müsst euch sicher sein, ihr dürft keinem einen Gefallen tun, indem ihr sagt, oh, ich lasse das jetzt mal durchgewunken. Oh, wer hat denn den Fuffi fallen lassen? So, nee, so läuft es nicht. Sondern der Anlagenzustand, der muss genauso wie du ihn hast, festgehalten werden, denn am Ende bist du ja derjenige, der geprüft hat. Du bist ja der Schutzengel, der gelbe Engel. Und wenn du sagst, oh, die Anlage ist okay, und am nächsten Tag passiert was, dann war es das. Dann willst du auf jeden Fall in der Hölle willst du die Spucke haben. So, also festgestellte Mängel eintragen, inklusive Prio, auf jeden Fall. Bei der Dokumentation, Maßnahmenvorschlag, vielleicht noch Austausch, Instandsetzung, Kontrolle, irgendwie sowas. Und dass alles auch lesbar, logisch und natürlich auch rechtssicher für dich bleibt, ja. Denn ohne Dokumentation hast du zwar gearbeitet, aber rechtlich hast du nichts getan. In Deutschland musst du alles aufschreiben. Das ist einfach so. Früher, die Alten sagen dir, früher war es so. Da hast du mal was gemacht für einen Kollegen, für einen Kumpel. Ja, und dann hast du das mal so zwischen Tür und Angel gemacht. Lief auch, natürlich. Mittlerweile ist aber so, ohne Zettel, ohne Ticket, ruf bei der IT an. Die müssen ein Ticket erstellen. Weil die müssen ja auch nachweisen, dass sie was gearbeitet haben. Wenn die jetzt eine Stunde für dich was gemacht haben, dann steht das ja nirgendwo. Und dann heißt das, der hat eine Stunde gegammelt. Ist leider so. Deswegen immer aufschreiben. Also du hörst es vielleicht schon raus. Der Wartungselektriker ist eben nicht nur ein Prüfer, er ist der Keeper, wenn man so möchte. Ja? Nicht der Timekeeper, aber er ist der Bewahrer. Ja? Er ist der Mann, der die Brücke sieht, bevor sie bricht. Der den Stromkreis versteht, bevor er fliegt. Ja? Das Leben schützt, bevor es gefährlich wird. Und das alles im Prinzip noch ohne Applaus, ohne Sternchen, dafür aber mit Hirn, Herz und Phasenprüfer. Er kriegt ja noch eine Tomate hinterhergeschmissen, weil er ja Geld kostet. Es wird schlecht über ihn gesprochen. Und das war auch so ein Faktor, wo ich dann auch mit den Influencern gesprochen hatte. Der ein oder andere ist ja dann mit einem eigenen Betrieb unterwegs oder dann eben ganz viel auf Baustellen unterwegs. Und die sagen, ich wollte es nicht machen. So, dann hast du die Kunden, die reden noch schlecht über dich, mit denen kannst du nichts reden, dann willst du denen was erklären, wie die was besser machen können oder sollten, ja, und dann wirst du blöd angeguckt, ja, du bist ja nur der Handwerker, ja, du bist ja der, ich will das schlimme Wort mit N nicht sagen, aber du bist so im Prinzip, der bist du dann in dem Moment, ja, der das zu machen hat, dieses Anspruchsdenken, habt das bitte nicht, ja, seid dankbar für jeden, der da kommt und euch da hilft, bietet einen Kaffee an, ja, bietet vielleicht eine Kleinigkeit zu essen an, wenn ihr irgendwas habt oder so, ja, ein paar Kekse, irgendwas, die freuen sich, mein Gott, einfach nur ein bisschen freundlich sein, ja, gerade so einen Kaffee, den hat man immer, so, was kostet das, ja, ein bisschen Freundlichkeit, ja, vielleicht kriegst du dann den ein oder anderen Tipp noch, dass deine Anlage noch mal ein bisschen länger hält, ja, also, Wartungselektriker klingt jetzt alles erstmal schön und vernünftig und sollte auch gemacht werden, denke ich, stimmen mir jetzt erstmal alle hier zu, wenn man ehrlich ist, ja, aber genauso wie die regelmäßigen Inspektionen am Auto, aber es entscheidet dabei auch immer natürlich dann die Frage, was darf es kosten? Und da habe ich für dich die Quelle 8 mal mitgebracht. Da ist das Ganze nämlich mal wunderbar so verpackt, ja, die Prüfung elektrischer Anlagen von Elektrosicherheit Menzel. Weil du hast ja Schornsteinfeger, du hast Heizungsbauer, DGUV-Prüfer und alle haben ihre festen Sätze. Alle dürfen kassieren, weil es halt Vorschrift ist. Aber der Wartungselektriker, was darf der jetzt kosten? Frage ich dich. Schreib's mir mal in die Kommentare, was würdest du für so einen Wartungselektriker bezahlen, beziehungsweise wenn du derjenige wärst, was würdest du nehmen? Wäre, glaube ich, mal ganz interessant. Und vor allem frage ich dich auch, warum darf er nichts kosten, wenn keiner ihn bestellt? Denn was kostet Sicherheit? Ein DGUV-Prüfer, der verlangt 12 Euro pro Stromkreis. Heizungsbauer 100 bis 300 Euro pro Jahr. Schornsteinfeger 40 bis 80 Euro pro Besuch, ja, oder sogar mehr, 120 Euro pro Besuch. So, und der Wartungselektriker, der deine Hauptverteilung prüft, die Schleifenbilanz aufzeichnet, Messprotokolle erstellt, Fehlerstromschutz misst und das Ganze dokumentiert, soll ich dir sagen, wie viel der kostet? Null. Zero. Keine Pflicht, kein Standard, keine Einladung. Wenn du ihn nicht rufst, dann kommt er nicht. So, und dementsprechend kann man auch nicht sagen, wenn man jetzt sich das Ganze hier mal anschaut, auf der Quelle Nummer 8, was ich dir verlinkt habe, die Kostenermittlung zur Prüfung elektrischer Anlagen bedarf einer individuellen Beratung. Das heißt, du kannst gar nicht sagen, was der jetzt kostet, selbst bei dir jetzt. Du müsstest erstmal anfragen. Aber im ersten Moment kostet er null. So, und jetzt hier mal ein Beispiel für die absurde Realität, in der wir hier leben. Pass auf, du hast eine Firma zahlt jedes Jahr 4.000 Euro fürs E-Last-Management. Habe ich dir in Quelle 9 verlinkt, habe ich hier bei YouTube gerade offen, ja. 4.000 Euro für E-Last-Management, aber für die Wartung der Unterverteilung gar nichts, ja. Läuft doch, sagt der Chef, ja. Ja, wie ein Zombie auf Krücken. Oder nehmen wir mal einen Fitnessvergleich. Ja, da fühle ich mich ja ganz wohl. Du gehst ins Gym. Du zahlst 40 Euro, wenn du günstig bist, eher mehr tendenziell im Monat. Drückst die 100 auf der Bank, aber deine Kabel im Haus, die glühen, weil der Querschnitt aus den 80ern ist. Ja, du bezahlst also 40 mal 12, also 480 Euro, ja, also 500 Euro, einfach mal so, nur damit du ein bisschen Bank drückst, ja, mal ein paar Maschinen bewegst, mal ein paar Eisen mal stemmst. Wenn du zu Hause arbeiten würdest, hey, bräuchtest du gar kein Gym, das wäre die eine Seite. Auf der anderen Seite aber, hey, Kollege, was bringt dir Eiweißpulver, wenn deine PV-Anlage im Brandfall den Feuerwehrmann grillt? Deine Muckis sind nichts wert, wenn du daheim Stress hast. Siehst vielleicht gut aus im ersten Moment, aber im zweiten Moment sind die Muskeln aufgrund des erhöhten Cortisolspiegels wegen dem Stress, mangelndem Schlaf und steigernder Heißhunger ganz schnell weg. Überleg dir das zweimal, wo du das Geld reinsteckst. Du musst schlau investieren. Spar dir die Kohle auf der einen Seite, steck sie da rein, wo du, was benutzt du den ganzen Tag? Ja, ins Gym gehst du vielleicht eine Stunde, hast Wasserkosten vielleicht ein bisschen wieder reingeholt. Okay, in dem Moment heizt du auch nicht zu Hause. Strom, okay, auch nicht benutzt in dem Moment, sind auch nochmal so 1-2 Euro. Ajo, ey, Kollege, wenn du aber dann nach Hause kommst, schaltest ein und Funken kaputt, Elektriker muss kommen und du sitzt im Dunkeln zu Hause. Ja, toll, da kannst du dir noch so viel Eiweißpulver reinhauen. Also jetzt mal ehrlich. Grüne Politik fördert Wallboxen, aber fragt nicht, ob deine Leitung das kann. Die Industrie redet von Sektorkupplung, aber die UV im Altbau ist von 75. Der Staat fördert Wärmepumpen, aber kein Mensch prüft die Anlage auf Lastspitzen. So ein Wartungselektriker ist im Endeffekt kein Luxus. Er ist eher wie der Sicherheitsgurt im Schaltschrank. Und solange es keine gesetzlichen Pflichten gibt, musst du selbst Verantwortung dafür übernehmen. Strom ist leider nun mal kein Kamin, den man einmal im Jahr durchkehrt. Strom ist auch kein Heizkessel, den man alle 2 Jahre warten lässt. Strom ist die Lebensader unserer Gesellschaft. Und trotzdem ist der Wartungselektriker der vergessene Held im Blaumann, den man im Zweifelsfall eher gar nicht ruft. Oder erst dann, wenn es zu spät ist. Ohne diesen Wartungselektriker gibt es aber auch kein Licht, keine Wärme, keine Produktion, kein WLAN, kein gar nichts. Ja, dann kannst du dein Smartphone auch vergessen. Ja, dann kannst du noch so viel Steuern sparen, indem du so, ich wandere hier aus. Ja, im Ausland brauchst du auch einen Wartungselektriker. Also, der taucht in keinem Gesetz auf, ist keine Pflicht, ist auch in keiner Debatte wird er genannt. Ja, der Wartungselektriker ist unsichtbar, bis er fehlt. Dann fragt nämlich jeder nach dem. Also hier mein Auftrag jetzt mal an dich. Geh mal in deinen Betrieb, deine Werkstatt, dein Haus und stell dir mal die Frage oder stell grundsätzlich mal die Frage, wenn du den Mut dazu hast, wann wurde denn die letzte RCD-Prüfung gemacht? Und wenn keiner es weiß, dann herzlichen Glückwunsch. Jetzt bist du der Wartungselektriker. Ab jetzt. Also hol dir das Messgerät, mach die Dokumentation, natürlich nur, wenn du dazu befugt bist, Elektrofachkraft, festgelegte Tätigkeiten oder Elektrofachkraft oder höher. Fang also klein an, aber fang an. Denn Prävention ist günstiger als Feuerwehr und Anwalt. Denn in der Schule pflege ich auch immer ganz gerne zu sagen, es gibt 2 Arten von Elektrikern. Die, die prüfen, bevor was passiert und die, die prüfen, weil es passiert. Und das soll es jetzt auch gewesen sein. Falls ihr noch Fragen zu dieser Folge habt, Anmerkungen oder auch eigene Fragen zu dieser Podcast-Folge oder eigene Podcast-Folgenwünsche, dann schreibt mir das ganz gerne über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Könnt ihr mir auch Feedback und Kritik schicken. Schickt ihr ab. Innerhalb der nächsten 7 Tage kriegt ihr safe von mir eine Antwort. Da findet ihr auch auf meiner Website den Newsletter. Da könnt ihr euch eintragen. Den verschicke ich einmal im Monat. Da findet ihr dann, was im vergangenen Monat so an Mittwochsvideos bzw. Podcast-Folgen erschienen ist. Aber auch, was euch im nächsten Monat so an Highlights erwartet, worauf ihr euch freuen könnt, könnt ihr euch gleich im Kalender eintragen. Ach, den Samstag ab 11 Uhr gleich mal bei Spotify runtergeladen, 5 Sterne dagelassen oder bei YouTube jeden Sonntag ab 11 einen Daumen oben, Kommentar dagelassen und noch ein Abo, denn damit es mich weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und das Zitat zu dieser Folge kommt von Voltaire. Wer den nicht kennt, Leute, dann seid ihr unbelesen. Ist nämlich ein Schriftsteller und Philosoph. Und der sagte mal, the danger which is least expected soonest comes to us. Also die Gefahr, mit der wir am wenigsten rechnen, droht uns am schnellsten. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the teacher. Yeah.